3-1 gewonnen. Für mich ein verdienter Sieg in der Summe mit einer sehr ordentlichen Leistung meiner Mannschaft. Ich glaube, dass wir insgesamt von Anfang an gut im Spiel waren. Wir wussten natürlich auch, was uns erwartet, dass es ein schwieriges Spiel wird.
Ja, das sind die Worte gewesen von unserem Cheftrainer, von Marco Rose, nach dem 3-1 Heimsieg gegen Mainz. Es ist eine Blaupause gewesen aus der Hinrunde. Nach einem ja eher stolprigen Start gewinnen wir gegen Mainz nach Rückstand mit 3-1. Diesen kleinen Funfact präsentieren euch eure Podcaster über Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet hier im Pfostenbruch. Grüß dich, hi.
Grüß dich, Kevin. Das erste Mal in diesem Jahrzehnt, dass wir uns gut gelaunt hier zur Podcast-Aufnahme treffen. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Große Erleichterung. Bei dir auch?
Ja, definitiv. Also nach dem 0-1 aus dem Nichts. Wir werden es gleich wie gewohnt natürlich analysieren, die Partie. Ja, da hatte ich schon so ein bisschen Panik, dass dieser Start vielleicht völlig in die Hose geht. Aber schlussendlich ist diese zweite Halbzeit allen voran so super gelaufen. Und die Bundesliga ist wieder sehr eng. Wir sind ja jetzt doch wieder in einer ganz guten Ausgangsposition. Also war schon sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht in so einen Negativlauf kommen.
Ja, ganz genau. Das habe ich genauso gesehen. So war auch meine Reaktion nach dem 1-1. Ich habe gar nicht groß gejubelt, weil mir einfach so viele Tonnen von den, so viele Steine vom Herzen gefallen sind, dass ich da erstmal regungslos saß und dachte, okay, ja, jetzt sind wir in diesem Jahrzehnt angekommen, jetzt sind wir in der Rückrunde angekommen und jetzt können wir mal alles beiseite schieben, was bislang war. Und so ging das Spiel auch weiter. Aber wenn wir mal vorne anfangen, Aufstellung, hast du damit gerechnet oder, es war wieder ein 4-3-3 und wieder mit einer Doppel-6.
Wir fangen vielleicht mal hinten in der Kette an. Ginter Elvedi, unsere Stamminnenverteidigung, hat es wieder auf den Rasen gebracht, was vor allen Dingen jetzt an Nico Elvedis Rückkehr lag. Das war sicherlich enorm wichtig, da wir ja gerade auf den Außen schon das ein oder andere Wehwehchen hatten. Benze Baini, wir haben lang und breit in der Schalke-Folge drüber diskutiert. Benze Baini ist erstmal noch nicht spielfähig, das heißt, Wendt hat seinen Platz sicher, aber in der Partie gegen Mainz jetzt mit Stefan Leiner, der Dauerbrenner unserer Borussia, nicht mit am Start wegen fünfter gelber Karte. Fabian Johnson ist reingerutscht und ja, im Mittelfeld dann Dennis Zakaria, der auch einen Stammplatz hat, neben Christoph Kramer und ja, den würde ich ganz gerne schon mal jetzt als durchaus lobend hervorheben wollen. Können wir gleich nochmal in der gesamten Breite und Tiefe drüber sprechen. Aber grundsätzlich, das war eine ganz gute Besetzung da, Zakaria Kramer. Und dann hatten wir einen weiteren Wechsel zum Schalke-Spiel. Breel Embolo nach seinem schwachen Auftritt bei seinem Ex-Club diesmal draußen geblieben und Lars Stindl hat von Anfang an gespielt auf dieser 10er-Position oder 8er-Position, wobei er die natürlich eher recht offensiv da zwischen den Linien interpretiert. Fabian, wie war deine Reaktion nach der Aufstellung? Also mich hat eigentlich relativ wenig überrascht, gerade weil man eigentlich auch schon wusste, dass Fabian Johnson für Leiner reinkommt und weil dann ja auch ja irgendwie mit der Stindl-Hereinnahme auch schon zu rechnen gewesen war.
Ja, genau. Also für mich war es auch wenig überraschend, vielleicht die überraschendsten, wenn man so will, Personalien, die auf dem Platz standen, waren am Ende Christoph Kramer, dass er gespielt hat und eben kein, dass es eben kein 4-3-3 mit zwei Achtern wurde, also Laszlo Binisch und Florian Neuhaus eben auch wieder auf der Bank saßen und dass vorne eben Patrick Herrmann dann den Vorzug vor Breel Embolo erhalten hat, hätte ja auch gut sein können, dass Breel Embolo wieder vorne spielt und Player und Thuram auf den Außen. Das vielleicht so die, wenn man denn von Überraschungen sprechen mag, dann sind das wahrscheinlich die größten gewesen, aber auch keine echten Überraschungen natürlich. Ja, die Abwehr, du hast es angesprochen, hat sich von selbst aufgestellt. Da würde ich auch gleich gerne mal auf die Leistung der Abwehrspieler zu sprechen kommen. Die Innenverteidigung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war super wichtig, dass Nico Elvedi zurückkam. Bis auf zwei Situationen war das ein absolutes Topspiel fand ich von beiden. Nico Elvedi hatte zwei unglückliche Situationen. Die eine, als er fast das Eigentor macht und Jan Sommer zu einer Parade zwingt, und die andere, als er ziemlich leichtfertig gegen zwei Mainzer in den Zweikampf geht, ins Dribbling versucht, da ein paar Meter zu machen und da den Ball in gefährlicher Position verliert, Mainz dadurch eine großartige Chance eröffnet hat. Zwei Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben, ansonsten haben die beiden mir sehr gut gefallen in der Defensive, wo man allerdings merkte, dass die beiden Außenverteidiger in der Form so nicht ganz eingespielt sind und wo gerade über außen noch einige Schwächen offengelegt wurden von den Mainzern.
Ja, gehe ich mit. Vor allen Dingen wurde es in der einen oder anderen Szene offenkundig, dass Fabian Johnson einfach wahnsinnig wenig Spielpraxis hat sammeln können und unter Rose ja noch gar nicht diese bedeutende Rolle eingenommen hat, was unter anderem oder vor allen Dingen daran liegt, dass eben Stefan Leiner da Dauerbrenner ist auf der Position. Und das wurde insofern offenkundig für meine Begriffe, als dass der Spieler im Mittelfeld, der gerade diesen Außenverteidiger, also den rechten Verteidiger von uns, mitnehmen wollte im Offensivspiel, im schnellen Spiel nach vorne, dass er manchmal auf Johnson quasi warten musste, beziehungsweise dann diese Anspielstation, Klammer auf, Johnson, Klammer zu, einfach nicht hatte, weil Johnson noch nicht da war. Ich sage aber auch grundsätzlich, wenn man so wenig Spielpraxis hat, ist es auf der Position auch erstmal wichtig, dass man die Balance vor allen Dingen nach hinten hält, weil ich sag mal so, nach vorne kannst du natürlich, wenn du da offensiv interpretierender Außenverteidiger bist, einiges gewinnen für unser Team, einiges kreieren, mitkreieren, einige guten Torchancen, aber du kannst natürlich auch ganz viel verlieren, wenn du nämlich im Spiel nach vorne dann auf einmal einen Ballverlust hast und du die Seite offen machst. Deshalb würde ich sagen, Johnson, ja, hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten und seiner Erfahrung jetzt auch in diesem Rose-System, die einfach noch nicht so groß ist, die einfach über Training quasi, über Trainingsbeteiligung noch nicht hinausgeht, ganz gut gemacht, weil er die Rolle dann doch halbwegs konservativ interpretiert hat.
Ja, das stimmt. Da gehe ich auch voll mit allem, was du sagst. Aber in einer Situation, da müssen wir auch über die Defensive sprechen, und das ist das 1-0. Was ist da passiert? Mainz bis dahin eigentlich nicht einmal vorm Tor gewesen. Und dann kommt dieser Ball, wo Quaison einfach durch die Schnittstelle genau zwischen Ginter und Johnson gehen kann. Und an der Stelle muss ich sagen, da muss Johnson einfach aufmerksamer sein. Das waren dann, das muss er sehen, dass Quaison da rein startet. Ginter steht mit dem Rücken zum Gegenspieler. Klar, kann man auch sagen, kommt in die Mitte, läuft dann in den Raum, der Ginter quasi gehört. Aber Johnson ist in erster Linie mal bei ihm. Johnson ist derjenige, der ihn im Blickfeld hat und der ihn quasi beobachtet. Und das muss er etwas früher sehen, dass er startet. Das hat er eine Sekunde zu spät gesehen und dadurch hatte Quaison die entscheidenden 3-4 Meter Vorsprung und plötzlich führt Mainz aus dem Nichts mit 1-0. Und das war aus meiner Sicht nicht optimal.
Nee, optimal war es ganz sicher nicht. Als du eben die Lobeshymne auf Ginter und Elvedi gesungen hast, wollte ich auch generell da nochmal kurz einwerfen, dass natürlich, wenn so ein Tor halbwegs durch die Mitte dann auch sich erspielt wird, es war ja jetzt auch kein großer Konter oder irgendwas, es war ja eigentlich ein präziser Ball nach vorne, Quaison setzt sich da durch, da hat für mich dann auch ein bisschen die Innenverteidigung, in dem Fall vielleicht mehr Ginter als Elvedi, weil es eher so über die Seite kam, dann auch Aktien dran, oder?
Ja, hat er auch. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. Johnson ist derjenige, der den Raum sieht, der das ganze Spielfeld in der Situation dann so gesehen vor sich hat und auch Quaison vor sich hat. Und da muss die Kette enger stehen und das ist in dem Moment dann erstmal Johnsons Aufgabe in erster Linie, wohingegen Ginter dann derjenige ist, der da vielleicht Mateta eher im Auge hat. Und da stimmte sicherlich die Abstimmung zwischen beiden einfach nicht. Und da haben sicherlich beide Anteile dran, wobei ich Johnson da den etwas größeren Anteil zuschreiben würde.
Jetzt sind wir die Abwehrleistung schon durchgegangen. Wir kommen sicherlich in der weiteren Spielbesprechung noch das eine oder andere Mal dazu, weil wir am Ende beim Stand von 2:1 ja auch noch zwei, ja, durchaus schwierige Situationen zu überstehen hatten. Wir können ja jetzt noch mal einmal kurz das Mittelfeld durchgehen. Wir haben über die Aufstellung, über die Taktik allgemein bereits gesprochen. Vielleicht noch mal die Personalie Christoph Kramer von mir reingeworfen, der es für meine Begriffe wirklich gut gemacht hat. Wir wissen alle, er ist jetzt nicht der schnellste Spieler am Ball, aber er hat das Spielgerät doch das ein oder andere Mal ganz gut nach vorne treiben können. Das hat mir ganz gut gefallen. Also er hatte ein gutes Stellungsspiel da, hatte häufig dann eine Situation erwischt, wo er eben ein paar Meter Wiese vor sich hat. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also da gab es gerade in unserer Druckphase, 46. Minute bis so 65. gab es doch die ein oder andere Szene, wo Kramer den Ball ganz gut durchs Mittelfeld nach vorne treiben konnte.
Ja, gehe ich absolut mit. Fand ich auch gut, hat mir gut gefallen. Immer wieder auch die Meter nach vorne gemacht, ist viel gelaufen, war viel unterwegs, hat viel Leidenschaft gezeigt, große Einsatzbereitschaft und das war gut. Ich fand auch, muss durchaus sagen, hat mir sehr gut gefallen da in der Rolle neben Dennis Zakaria auf der Doppel-6. Und das gesamte Mittelfeld, Lars Stindl, für mich das beste Spiel, was er gemacht hat, seit er wieder fit ist. Ich fand, er hat oft recht unglücklich agiert, immer bemüht, aber oft noch recht unglücklich. Jetzt in dem Spiel hat, finde ich, schon etwas mehr geklappt und auch da hat er mir ganz gut gefallen. Und hat sich Borussia dann auch irgendwie in dieses Spiel reingekämpft, über diese Leidenschaft im Mittelfeld, die Zweikämpfe da angenommen, und das waren eben auch Stindl, das war Kramer und auch Player ganz vorne, der die Zweikämpfe immer wieder angenommen hat. So haben sie einen Freistoß rausgeholt, der letztlich auch zum 1:1 geführt hat.
Genau, und dann stand dort besagter Alassane Player Mutterseelen allein, und ich hatte eigentlich mit einem Videoschiedsrichter-Hinweis aus Köln gerechnet, aber Gott sei Dank kam dieser Hinweis nicht, zu Recht nicht. Player klar nicht im Abseits, macht da das 1:1 in einer ganz wichtigen Phase, quasi ja rund 10 Minuten nach dem 0:1, ist es dann natürlich umso wichtiger gegen einen Gegner wie Mainz, die sich natürlich mit wachsender Spieldauer auch mehr auf die Defensive konzentrieren können, wenn sie da führen oder zumindest das Unentschieden halten. Also insofern war das ein ganz wichtiger Ausgleich, und danach hatten wir eine erste richtig gute Phase, wo dann auch Thüram an der Latte, an der Unterkante der Latte scheiterte. Dann können wir sicherlich jetzt mal, wenn wir das jetzt schon anführen, über die Reaktion allgemein sprechen. Was mir auffiel im Stadion, also ich war jetzt nicht im Stadion leider, ich konnte die Partie genau wie du aus der Berliner Heimat, aus der neuen Berliner Heimat sozusagen, nur schauen, und ich fand, was zumindest am Bildschirm rüberkam, es war schon mal deutlich grummeliger nach 0:1 Rückständen in Heimspielen gegen Gegner wie Mainz bei uns im Borussia Park. Gerade in dem Wissen, dass der Start in die Rückrunde alles andere als optimal verlaufen ist. Ich fand die Reaktion wirklich auch vom Publikum ganz gut. Also das war mit Augenmaß, und das hat auch durchaus einen Effekt gehabt auf unser Spiel, weil eben nicht so dieser Schockmoment da war. Ich hatte das Gefühl, dass wir trotz des 0:1 irgendwie von unserer Spielweise, von unserem Spiel an diesem Nachmittag überzeugt waren.
Ja, und das Gefühl hatte ich auch, und ich hatte auch das Gefühl, das 1:1, das war ein so wichtiges Tor, und ich hatte das Gefühl, dann sind auch den 50.000 im Borussia-Park sind da Steine vom Herzen gefallen, und das war so der Moment für mich, so ein Schlüsselmoment, wo Borussia wirklich in dieser Rückrunde angekommen ist. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ja, jetzt sind sie da, jetzt haben sie verstanden, hat so einen Knoten gelöst, und dann haben sie verstanden, ja, wir müssen hier Gas geben und wir können das Spiel auch heute gewinnen. Danach kam wieder ein ganz anderes Selbstverständnis, du hast es gesagt, Thüram, die Chance, die Phase war ganz gut, und auch vom Publikum fand ich es gut. Für mich ganz klar, ich habe es dann Anfang der zweiten Halbzeit und auch über lange Zeit der zweiten Halbzeit eine sehr, sehr gute Stimmung im Borussia-Park, und das lag nicht zuletzt an einem neuen Song, den ich im Borussia-Park gehört habe gestern. Und zwar dieses Allee-Allee von was Liverpool, ich höre es oft bei Liverpool in England schon oft gehört, in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr gerade einen Song, der von vielen, bei vielen Vereinen gesungen wird. Und da finde ich ein großes Lob an die aktive Fanszene von Borussia. Das ist mit Sicherheit auf Borussia umgedichtet kein Song, für den man den großen Kreativitätspreis gewinnt, weil es eben auch ein Song ist, der in vielen Stadien gesungen wird. Aber gerade in Liverpool wird dieser Song auch super laut gesungen und auch von der gesamten Masse mitgetragen. Und in der Hoffnung hat man sich, so vermute ich jetzt einfach mal, diesen Song auch geschnappt und gesagt, okay, wenn der da funktioniert, auch für die gesamte Masse, dann versuchen wir das bei Borussia jetzt auch mal. Und ich fand, das hat gestern schon gut geklappt. Ich finde, die Melodie ist eingängig, ist ein guter Song und ich höre den gerne öfter und gerne auch noch häufiger nach Siegen für Borussia.
Ja, und du sprichst ja einen ganz entscheidenden, einen ganz wichtigen Punkt an. Kein Kreativitätspreis gewinnen, das ist natürlich oder bedeutet im Umkehrschluss auch, dass jeder natürlich sehr einfach mitmachen kann. Und das macht auch einen guten Chor, sage ich jetzt mal, im Stadion aus. Und gerade in Liverpool, wir waren ja auch schon mal da vor ein paar Jahren im Stadion, es ist ja jetzt überhaupt nicht so, dass da irgendwie die stimmungstechnisch beste Arena ist. Im Gegenteil, also da reden wir eher über Celtic. In Liverpool ist es wie überall in England. Ja, die leben eigentlich eher auch von ihrem Ruf und vor allen Dingen von der Stimmung außerhalb des Stadions. Und wenn sowas dann funktioniert, und ich habe es jetzt auch bei dem einen oder anderen Spieler an der Anfield Road mitbekommen, gerade weil es da ja auch überragend läuft, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber die Stimmung, da kommt schon ein bisschen mehr rüber als jetzt in den vergangenen Jahren. Also zeigt das ja, es funktioniert.
Ja, genau. Und diesen Song, der hat mich, den habe ich das letztes Jahr war ich in England bei dem Spiel von Charlton Athletic in The Valley. Und da hat mich dieser Song auch das erste Mal so richtig mitgenommen und so richtig mitgerissen. Und auch da für England ja relativ untypisch, aber Charlton hat auch eine Fanszene oder eine relativ, ich sag mal, kontinentaleuropäische Fankultur. Und die Fans von Charlton haben diesen Song immer wieder angestimmt, diese Melodie, dieses Alle, Alle, Alle. Und das war, es ging ins Ohr und es haben alle mitgemacht in dem ganzen Stadion. Und da war ich damals total überrascht. Das hat mich total begeistert. Dieses Lied allgemein, diese eingängige, leichte Melodie. Ja, es ist eben wichtig, finde ich, dass man bei Borussia jetzt eben keinen Kreativitätspreis gewinnt, sondern es geht jetzt im ersten Moment mal darum, dass wir überhaupt die Stimmung im Borussia-Park wieder etwas verbessern. Und das, finde ich, ist ein absoluter Schritt in die richtige Richtung.
Genau, und so oft, wie wir schon kritisiert haben oder zumindest ja etwas Verbesserungspotenzial ausgemacht haben, so gerne müssen wir dann auch mal loben nach so einem wirklich supporttechnisch ganz guten Auftritt in einem schwierigen Spiel. Lass uns jetzt über die zweite Halbzeit sprechen. Wir haben einen Haken hinter die erste Halbzeit, nach der wir schon gut und gerne das 2:1 auch verdient gehabt hätten, finde ich schon. Also 2:1 hätte man schon für argumentieren können, aber nach der Pause, da haben wir es dann so richtig untermauert. Für mich die Phase bis zur 60., 65. Minute, die eigentlich beste Phase unserer Borussia im Spiel, obwohl wir dann das 2:1 erst in der 75. oder 76. gemacht haben.
Ja, da hatte ich schon fast Panik, dass das schief geht. Dann gerade auch als Mainz so diese Phase überstanden hatte, wurde Mainz wieder stärker, hat da so ein bisschen Selbstvertrauen rausziehen können, dass sie eben diese Phase überstanden haben, diese Druckphase von Borussia direkt nach der Halbzeit. Und wurde Mainz dann etwas mutiger und ich habe echt gedacht, wenn die jetzt das 2:1 machen, dann wird es schwierig. Borussia hat das aber in dem Moment sehr gut verteidigt bekommen. Und dann war es nach einem kurz ausgeführten Freistoß wieder Alassane Player, der wieder die Mainzer Schläfrigkeit in der Hintermannschaft ausgenutzt hat und technisch höchst anspruchsvoll, wie ich finde, das 2:1 erzielt hat.
Ja, in der Tat. Also beim 1:1 hatte er den Ball auf den rechten Fuß bekommen, jetzt mit dem linken eingenetzt und das sah ja schon durchaus nicht unkompliziert aus. Ich denke, der ein oder andere hätte sich da eher beide Beine gebrochen, als uns mit 2-1 in Führung gebracht.
So wie ich zum Beispiel. Also wenn ich den Ball erwischt hätte, wäre der wahrscheinlich irgendwo aufs Tribünendach geflogen. Ja, war gut gemacht und klasse. Ja, deshalb spielt Alassane Player da und ich sitze vorm Podcast-Mikro und sage, war gut.
Fabian, nach dem 2-1, da hat man schon gemerkt, ja, das war jetzt wichtig, das war nochmal ein Brustlöser, aber man hat natürlich dann in so einem Spiel auch wieder was zu verlieren. Gerade Mainz war so ab der 65. eigentlich eh wieder besser im Spiel, hatte die ein oder andere Konterszene, die jetzt nicht immer perfekt ausgespielt wurde. Am Ende waren es dann zwei Kopfballsituationen. Einmal sogar vom eigenen Mann von Nico Elvedi, die Jan Sommers Tor ganz schön arg in die Bredouille brachten, aber gerade bei dieser Elvedi-Szene kurz vor Schluss, als er mit dem Hinterkopf, wie auch immer, den Ball nicht raus, sondern hin zum Tor von Jan Sommer beförderte, ja, das war eine herausragende Parade.
Ja, herausragende Parade. Jan Sommer nicht nur an der Stelle, auch bei dem Schlenzer von Daniel Brosinski vorher.
Wo wir auch immer reagiert. Eben drüber sprechen müssen. Also das war ja eine wilde Szene, weil wenn Thüram einfach nicht diesen Ball schon abschenkt und einfach ganz normal zumindest zu Ende trabt, dann entsteht diese Situation gar nicht. Also das ist ein guter Punkt, das hätte ich fast vergessen. Also das war ja eigentlich die Szene, die Mainz da fast auf die Siegerstraße gebracht hätte.
Genau, und ja, da muss man ganz genau, da muss man über Thüram sprechen. Er vielleicht nochmal um die Situation: Der Ball geht Richtung Tor aus. Thüram sieht, dass der Ball Richtung Tor ausgeht, trabt da ein wenig hin. Der Mainzer Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, schenkt den Ball aber noch nicht ab. Sprintet hin, sprintet an Thüram vorbei, holt den Ball noch und macht dadurch die Situation nochmal richtig gefährlich. Und ja, das sind Kleinigkeiten, die dürfen einfach nicht passieren. Nicht, vor allem nicht, wenn du 5 bis 10 Meter Vorsprung hast. Dann musst du einfach konsequent dem Ball nachgehen und dir den Ball holen und kannst nicht darauf hoffen, dass von den Mainzern auch die gesamte Mannschaft den Ball abschenkt. Dann, wie gesagt, gut gerettet von Jan Sommer. Ja, da hat er Borussia im Spiel gehalten, ganz klar.
Ja, 3 Szenen letztendlich. Einmal dieser Brosinski-Schlenzer, dann die eine Situation, dieser eine Kopfball, das müsste so in der 84. Minute gewesen sein, von Onisivo. Und dann eine Minute später dieser Blitzreflex nach dem fast Elvedi-Eigentor. Also das waren wirklich herausragende Paraden von Jan Sommer. Dann würde ich sagen, können wir jetzt so ein bisschen den Haken hinter die Defensivleistung machen und noch einmal über ein arangueskes Traumtor von Florian Neuhaus sprechen. Also ich hatte direkt danach die Frage gestellt, ist Florian Neuhaus vielleicht mit venezolanischen Vorfahren gesegnet worden? Das war ja ein Wahnsinnsding.
Ja, Wahnsinnsding in einer Wahnsinnsphase. Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Nach dem 2-1 Mainz viel offensiver geworden. Es wurde vogelwild. Breel Embolo hatte eigentlich schon die Chance, alles klar zu machen. Setzt den Ball an den Pfosten. Ein Ball 80 Meter. Befreiungsschlag von Matthias Ginter war es, glaube ich. Den Robin Zentner an den Mittelkreis köpft und in dem Moment, das ganze Stadion ruft, schieß. Auch keine leichte Situation, den Ball dann zu verarbeiten, unter so einem Druck, sich dem zu stellen, auch den Forderungen des Publikums dann auch nachzukommen, weil es steht ja eben nicht 4-1, sondern 2-1. Und man muss dann natürlich auch schnell überlegen, schieße ich, versuche ich es wirklich oder riskiere ich damit, dass ich dem Torwart auch den Ball in die Arme schieße und Mainz sofort wieder anrennen kann? Oder macht es vielleicht Sinn, diesen Konter, diesen Gegenstoß jetzt einfach konsequent auszuspielen? Und im Nachhinein muss man sagen, gut, dass sich Florian Neuhaus da dem Druck des Publikums gebeugt hat, angesetzt hat und einen fantastischen Schuss ins linke obere Eck das Spiel dann letztlich entschieden hat.
zumal er ja noch einiges dafür tun musste, dass er überhaupt den Ball in schussbereiter Position hatte. Es war ja nicht so, dass der Ball ihm wirklich auf den Fuß flog, sondern er musste da ja noch einen Spieler so halb umkurven. Und das fand ich so stark an dem Tor. Also da war richtig viel drin, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie du richtigerweise ansprichst, dass das Publikum ja in solchen Szenen, egal in welchem Stadion dieser Welt, immer schreit, schieß! Egal, ob es 70 Meter sind, ob es 30 Meter sind, egal, ob da vier Leute in der direkt vor dem Ball stehen von der gegnerischen Mannschaft. Es ist teilweise wirklich absurd, aber es ist wahrscheinlich in der DNA eines jeden Fußballfans verankert, wenn der Torwart irgendwie nicht im 5-Meter-Raum steht, dass man nach so einer Situation einfach schießbrüllt.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr raus und ist ja auch irgendwie schön. Also ich finde, das muss auch so Konstanten im Leben geben, wo man sich einfach drauf verlässt. So, wenn der Torwart den Ball außerhalb des Strafraums spielt und der dann in die Nähe des Gegenspielers kommt, dass dann gebrüllt wird, schieß ist doch, die Engländer können das auch sehr gut, da dann ein tiefes Shoot durchs ganze Stadion, finde ich auch immer finde ich auch immer stark.
War auf jeden Fall richtig geil gemacht von Flo Neuhaus, der ja auch nicht die einfachste Saison spielt. Also es läuft super für unser Team, aber wenn man so ein paar Spieler hat, bei denen es vielleicht eher so normal läuft, die jetzt nicht überperformen, dann gehört Florian Neuhaus sicherlich dazu, aber das wird ihm Selbstvertrauen geben. Und er hat sich damit in Stellung gebracht für die Wahl zum Tor des Monats. Wir hatten auch schon mal einen Weitschuss Mainz 05-Moment. Da reden wir nämlich über den Godfather of Weitschüsse himself. Juan Arango, werde ich nie vergessen, war, glaube ich, die Saison nach unserem sensationellen 4. Platz unter Lucien Favre, in der Saison, wo wir dann, glaube ich, 8. wurden, wo wir quasi so die obere Tabellenhälfte bestätigt haben. Ich meine, es wäre irgendwie der 16. Spieltag gewesen und Arango kriegt den Ball aber ganz außen, quasi auf Höhe der Trainerbänke, und im Fallen schießt er den Ball über Christian Wettklo hinweg ins Tor, und hinten steht dann noch Mike Hanke, der den Ball auch noch berührt. Ich weiß nicht, ob er den Ball erst berührt, nachdem er im Kasten war oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das war so ein Weitschuss-Mainz-Moment, an den ich mich sehr gut erinnern kann.
Ja, stimmt. Da kann ich mich auch gut dran erinnern. Jetzt ähnlich wieder. Bei Juan Arango kommen natürlich einige Erinnerungen hoch. Fantastische Tore gemacht. Wenn Florian Neuhaus sich da das ein oder andere Video nochmal anschauen kann und im Laufe der Rückrunde dann noch den ein oder anderen genialen Moment folgen lassen kann, hätte ich da durchaus nichts gegen. Spielt Arango eigentlich noch? Der hat auch jetzt aufgehört, oder?
Mittlerweile ja. Er hat ja, ich glaube, in Mexiko gespielt, war auch noch in New York, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie überall noch. Ist auch so ein Spieler, glaube ich, der... Also wenn es so Hallenturniere geben würde, dann ist das, glaube ich, so ein Spieler, der dann noch laufend mitmacht irgendwie in seiner Heimat. Also so schätze ich den ein. Einfach so ein Spieler, der auch den Fußball des Fußballwegens liebt. So ein bisschen wie Ailton, nur in drahtig.
Ganz genau.
Nicht ganz so drahtig wie Juan Arango, aber... wieder immer besser in Form, habe ich mir sagen lassen, ist unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch. Er ist immer besser in Form, weil er ist immer noch in Kur oder auf Kur, wie auch immer das orthografisch korrekt ist. Wir hören mal rein, Dobbys Meinung, der natürlich auch im fernen Mecklenburg-Vorpommern stabiles Internet hat, um unsere Spiele zu verfolgen.
So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch. Hallo, Kevin. Hallo, Fabi. Ja, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Dabei sah es ja gar nicht erstmal danach aus. Denn irgendwie hatte man das Gefühl, aus nichts macht Mainz da mit der ersten Chance irre krass effektiv das 1:0. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hatten sogar auch in der ersten Halbzeit eine super, super Chance da zum 2:0. Wenn der Sommer da nicht ein paar Mal wieder gehalten hat oder das eine Ding, wo er da so super rausgeholt hat. Okay, gut, sind wir mal ehrlich, wir haben ja dann auch gleich noch das 1:1 ausgeglichen. und auch die Latte getroffen. Aber trotzdem muss man sagen, war Mainz immer, wir waren zwar besser, aber Mainz war immer sehr, sehr gefährlich. Wenn wir ja wieder unsere blöden, muss man sagen, schon blöde Fehler beim Spielaufbau gemacht haben, wo wir da den Ball immer abgeben und verlieren und nicht genug nach hinten mit drin kommen. Zur Aufstellung muss ich sagen, ich war auch, na gut, das hat sich fast von selbst aufgestellt, mit Fabian Johnson auf rechts, aber überrascht war ich. Und ich fand ihn nicht schlecht als Rechtsverteidiger. Muss man hier wohl, denke ich mal, auch lobend erwähnen. Der hat seine Sache sehr gut gemacht. Schön auch ein bisschen mit Offensivdrang nach vorne. Ja, und dann hatten wir in der zweiten Halbzeit auch nicht, wir hatten in der ersten Halbzeit einen Lattenschuss durch Thüram, in der zweiten Halbzeit dann einen Pfostenschuss. Hermann hat ein paar Dinger liegen lassen. Und zum Glück muss man sagen, aber auch verdient haben wir das Spiel absolut gewonnen. Mit 3:1 und das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg, denn wir sind absolut wieder oben dran. Richtung, ja, sieht gut aus dieses Jahr mit Europa auf jeden Fall. Vielleicht der ganz große Kuchen Champions League. Von Spiel zu Spiel muss man sehen und vor allen Dingen das Schöne ist, jetzt fahren wir mal nächste Woche nach Leipzig. Da sahen wir ja bisher nie gut aus. Ich glaube, zweimal unentschieden und zweimal verloren. Wird Zeit da mal zu gewinnen und warum, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Wir gewinnen in Leipzig.
Gesangsperformance par excellence und die Abwehr stellt sich von selber auf, aber Dobby war trotzdem überrascht. Sehr gut, Dobby. Ja, alles Gute erstmal noch. Gute Erholung in der Kur und dass es dir bald wieder besser geht. Ja, gesanglich war das 1A. Also gerade der erste Song heute fand ich, da macht Dobby ganz schöne Fortschritte, oder? Wie siehst du das?
Ja, das würde ich auch konstatieren. Also man merkt auch, dass das ein bisschen besser, ein bisschen einfacher von der Zunge geht als der Spitzenreitergesang, an den wir uns vielleicht noch ein bisschen gewöhnen müssen. Wir hatten den ja in den vergangenen Jahren nicht so häufig trällern dürfen. Also insofern sehr gute Performance von Dobby und ich muss auch sagen, ja, vielleicht bei Johnson sind wir anderer Meinung gewesen, haben wir ein bisschen anders bewertet, aber grundsätzlich, er spricht ja die entscheidenden Wegmarken auch an. Aus dem Nichts das Tor kassiert, aber grundsätzlich dann einfach gut und stabil weitergemacht und am Ende belohnt worden. Und jetzt spricht er dann am Ende eben auch unseren nächsten Gegner an, RB Red Bull Leipzig.
Leipzig ist natürlich stark und ich weiß nicht, ich habe das Spiel von Leipzig auch, das Heimspiel gegen Union gesehen, mit einer ersten Halbzeit von Leipzig, wo ich sage, die Mannschaft ist verwundbar. Jetzt verlieren sie in Frankfurt, spielen eine schlechte erste Halbzeit gegen Union, beziehungsweise keine überzeugende, wirklich schlecht war es nicht. Dann natürlich eine sehr überzeugende zweite Halbzeit gegen Union. Eine Mannschaft, die unbestritten eine absolute Klasse hat. Ja, Borussia sah leider nie ganz so gut aus gegen Leipzig, aber vor allem zu Hause. Auswärts haben sie ja dann doch mal den ein oder anderen Punkt geholt. Mit einem Punkt könnte ich gut leben oder würde ich ganz gut leben können und würde sagen, ja, das wäre schon gut, aber ich traue Borussia auch zu, das Spiel für sich zu entscheiden und endlich mal gegen Leipzig auch dreifach zu punkten. Zeit wird's.
Ja, absolut. Also wir haben ja noch gar keinen Sieg gegen Leipzig landen können. Also insofern wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber natürlich, du sprichst es an, ein Punkt wäre schon gut. Gerade in dem Wissen, dass am Spieltag danach Bayern gegen Leipzig spielt, also die beiden direkten Konkurrenten gegeneinander und wir spielen gegen unsere ungeliebten Nachbarn aus der Domstadt, also da wäre ein Punkt schon sehr viel wert in dem Wissen, dass man danach mit einem Dreier gegen Köln im Derby ja auf jeden Fall einen der beiden dann passieren könnte in der Tabelle, also das wäre schon ein sehr wichtiges Unentschieden. Worauf kommt es an? Taktisch vielleicht auch, was die Namen betrifft. Klar, Timo Werner, da rede ich jetzt keine Insider-Tipps, da gebe ich keine Insider-Infos weiter, dass Timo Werner natürlich ein überragender Stürmer ist mit einer überragenden Quote, aber Leipzig definiert sich ja jetzt nicht nur über einen Stürmer.
Nee, ganz klar. Die gesamte Offensive von Leipzig, egal ob es Marcel Sabitzer, Nkunku, Timo Werner ist oder ja, Patrick Schick, wenn er spielt. Oder jetzt haben sie gerade Dani Olmo von Dinamo Zagreb noch verpflichtet. Also eine Offensive, die einfach eine irrsinnige Qualität hat und eine Qualität, mit der nicht viele in der Bundesliga mithalten können, aus meiner Sicht. Ja, gerade mal Dortmund und Bayern, die über eine ähnliche Qualität verfügen, gerade individuell eben bärenstark. Und ja, da kommt es drauf an, da auch den Kampf anzunehmen. Es ist wichtig, dass Stevie Leiner wieder da ist. Im Nachhinein muss man ja jetzt fast sagen, glücklich, dass er im Heimspiel gegen Mainz jetzt ausgefallen ist. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn der jetzt in Leipzig oder danach im Derby zu Hause ausgefallen wäre. Demnach war das jetzt schon fast ein guter Zeitpunkt, kann man jetzt so im Nachhinein nach dem Sieg gegen Mainz ganz locker raushauen. Gut, dass er wieder dabei ist. Und an sich denke ich, es wird einfach wichtig sein, die Zweikämpfe anzunehmen, Kampf anzunehmen und auch Leipzig eben in Zweikämpfe zu verwickeln, um ihnen ein bisschen den Spaß am Fußball zu nehmen.
Ja, in der Tat. Also wir müssen wirklich eklig agieren. Ist halt die Frage, ob, da wir ja auch eine Pressingmaschine sind, irgendwie ja auch ähnlichen Fußball spielen wollen, ob das ob das so gut ist. Also ich sehe da auch die eine oder andere Gefahr, weil wenn wir es zu einem wirklich offenen Schlagabtausch kommen lassen, sehe ich uns da jetzt nicht mit den besten Karten ausgestattet. Also ich finde, man sollte da auch viel Wert auf die Taktik legen. Ich denke, dass das Trainerteam auch in der Aufstellung berücksichtigen wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich das Spiel darüber ein bisschen entscheidet. Also hättest du vielleicht taktische Ideen für diese Partie oder Spieler, die man unbedingt einsetzen sollte, gerade im Mittelfeld, wo wir ja recht viel rotieren?
Ja, also ich finde, Christoph Kramer hat sich jetzt definitiv empfohlen gestern. Und ich würde es auch, ich denke, es wäre auch nicht das Schlechteste, gegen Leipzig wieder mit der Doppel-Sechs zu spielen. Mit der Viererkette, die Viererkette stellt sich auch wieder von selber auf. Am Ende sind wir hoffentlich nicht dann überrascht, wenn Stevie Leiner, Matthias Ginter, Nico Elvedi und Oscar Wendt, denke ich, spielen werden. Ja, dann auf der Doppel-Sechs sehe ich eigentlich auch wieder Zakaria und Christoph Kramer. Auf der Zehn, ja, weiß ich auch nicht, ob es da Not tut, Lars Stindl rauszunehmen. Für mich gehört er auch dann dahin. Für mich ist das Mittelfeld eigentlich, kann das Mittelfeld eigentlich so bleiben. Vielleicht vorne dann doch über Breel Embolo nachdenken, ob es Sinn macht, ihn zu bringen. Das könnte vielleicht eine Veränderung sein, aber ich sehe, mehr als zwei, drei Veränderungen sehe ich eigentlich nicht für das Spiel. Vielleicht belehrt Marco Rose uns aber auch eines Besseren und tauscht am Ende doch wieder die halbe Mannschaft. Wir werden sehen.
Ja, wenn überhaupt zwei oder drei Änderungen. Ich denke, neben Leiner für Johnson drängt sich da jetzt nicht unbedingt etwas auf. Vielleicht zum Abschluss dieser Folge eine Personalie noch eingeworfen. Laszlo Benes, der hat jetzt sehr lange nicht mehr gespielt. Nachdem er ja ein absoluter Stammspieler war im Verlauf der Hinrunde, ist er ab dem Paderborn-Spiel zwar immer im Kader gewesen, aber nicht für eine Minute eingesetzt worden. Wie würdest du das analysieren? Würdest du sagen, so wie ich, das nehme ich jetzt mal vorweg, ich bin der Meinung, grundsätzlich kann man das schon irgendwie verorten, erklären. Er ist immer noch ein junger Mann und Rosa hat jetzt vielleicht gerade eine etwas andere Idee, will ihn ein bisschen draußen lassen. Dass er dann aber gar nicht spielt, ist ja dann doch ein bisschen überraschend.
Ja, das meinte ich ja eben auch im Hinblick auf das Mainz-Spiel, die Aufstellung, dass Laszlo Benes und Florian Neuhaus jetzt so aus der, also ja, beide fast fix aus der Mannschaft, aus der, zumindest mal aus der ersten Elf zu sein scheinen, ist für mich schon interessant. Und im Mittelfeld ist natürlich zweifelsfrei so, dass Borussia viele Optionen hat, dass viele Optionen da sind. Auch aktuell, dadurch, dass alle fit sind, sind das natürlich sechs, sieben Spieler, die sich anbieten für meistens nur drei Positionen. Und da wird es natürlich eng und da wird's, ist es auch dann nun mal so, dass der ein oder andere sich dann auf der Bank wiederfindet. Für Laszlo Benisch persönlich natürlich aktuell sehr schade. Hoffentlich schadet es der Entwicklung nicht zu sehr, wenn das jetzt so weitergeht. Ja, aber es kommt jetzt ein Februar auf uns zu mit 5 Spielen und in diesen, ja, da kann auch viel passieren. Ich denke, und er wird auch seine Chancen bekommen, wenn nicht jetzt in Leipzig. In Leipzig sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt in der Startformation, aber ich denke, in den Spielen danach wird er auf jeden Fall auf seine Einsätze noch kommen.
Ich denke auch, dass unser Trainerteam, bestehend aus Marco Rosa, aus René Maric und Co., dass die dann gutes Mittel finden. Wir werden das weiter beobachten. Beobachten natürlich auch ausführlich unsere nächste Partie bei RB Leipzig. Absolutes Topspiel, Erster gegen Dritter in der Bundesliga, zusammen mit Bayern und Dortmund. Ein wirklich enges Spitzenfeld aktuell, das hat man ja nicht so oft gehabt in den vergangenen Jahren. Es bleibt spannend, auch hier im Podcast. Fabian, wie immer, du mit den letzten Worten, mit den letzten Worten zum konkreten Inhalt, der da wäre. Wie erreicht man uns? Wie kann man mitdiskutieren?
Ja, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr Fragen an uns habt oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne entweder eine klassische E-Mail an fabian@postenbruch-podcast.de oder schreibt uns einfach per Instagram, per Facebook oder schickt eine Brieftaube los, wie auch immer. Wir freuen uns über alles, was da von euch kommt.
In diesem Sinne, das war der Pfostenbruch nach dem 3:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz. Nächste Woche geht's dann weiter bei RB Leipzig. Macht's gut, bis dahin, ciao.